Logos. Theologie und Leben.
Ich habe in Amerika, wo meine Tochter lebt, die Gelegenheit gehabt, mit Mördern zu sprechen. Und da habe ich mit einem sehr berührenden Mann geredet, der mit 17 jemanden erschossen hat und jetzt nach 23 Jahren entlassen worden ist. Und im Gefängnis ein sehr tiefes Erleben gehabt hat. Er hat sich von Gott geliebt gefühlt an einem Augenblick im Gefängnis. Und da habe ich gesagt, du warst auch geliebt in dem Moment, wo du den erschossen hast. Und da hat er gesagt, this blows my head off. Er war völlig baff, dass das möglich ist. Und er hat sich unglaublich bedankt für diesen Satz. Und der ist aber aus meiner tiefsten Überzeugung, das ist kein Trostsatz gewesen, sondern er war so geliebt, auch in dem Moment.
Was glauben Sie? Johannes Kaup im Gespräch mit der Psychotherapeutin Christel Lieben. Der zweite Satz, das Adagio aus der Frühlingssonate von Beethoven. Das ist eines der Musikstücke, die Christel Lieben tief berühren. Es ist Musik, die wie aus dem Nichts zu kommen scheint. Und dieses Nichts klingt auch im Titel ihres jüngsten Buches an, in dem die 1936 in Wien geborene systemische Psychotherapeutin Christel Lieben ihre Lebens- und Arbeitserfahrung zusammenfasst. Die Liebe kommt aus dem Nichts. Wenn sie uns berührt, nehmen wir Gestalt an. Christel Liebens berufliche Karriere begann im Konzertmanagement. Anschließend ließ sie sich zur Goldschmiedin ausbilden und arbeitete 10 Jahre in eigener Werkstatt. 1976 wechselte sie in die Psychotherapie, lernte initiatische Therapie, katatymes Bilderleben und systemische Strukturaufstellungen bei Matthias Varger von Kibet und Insa Sparrer. Lieben arbeitet zudem als Supervisorin, leitet Fortbildungslehrgänge in systemischer Aufstellungsarbeit und lehrt unter anderem an der Folkwang-Schule in Essen. Johannes Kaup spricht mit Christel Lieben über ihren Lebensweg, über ihr therapeutisches Selbstverständnis und ihre persönlichen Erfahrungen mit Religion und Spiritualität.
Ich bin reich und verwöhnt aufgewachsen und habe geglaubt, die Welt gehört mir. Christel Lieben, das sagen Sie über sich selbst, das klingt ungewöhnlich, das klingt mutig. Ich glaube, nur wenige Menschen trauen sich, das in dieser Klarheit so zu sagen. Sie wollten nach der Matura Schauspielerin werden, haben sich dann für das Studium der Theaterwissenschaft entschieden, das ihnen dann, wie Sie sagen, aus den Ohren rausgestaubt ist. Sie sind abgesprungen und haben dann aber einige entscheidende Lebenszäsuren erlebt, die ihnen gelehrt haben, dass ihnen vielleicht doch nicht die ganze Welt gehört und dass sie eine andere Berufung im Leben haben. Was waren das für Zäsuren?
Also ich bin lang diese verwöhnte Prinzessin geblieben, habe auch den Mann geheiratet, den ich sehr geliebt habe, eigentlich immer noch liebe, bis zu einem gewissen Grad. Und dann ist unsere Ehe auf sehr schlimme Weise auseinandergegangen. Und das war eigentlich die erste tiefe Zäsur, weil ich eben aus einem goldenen Käfig gekommen bin und dort so vergnügt und so frei gelebt habe. Auch diese Zeit, wo ich mit meinem Mann zusammengearbeitet habe. Er hat die Jeunesse geleitet und ich habe ihm dabei geholfen. Und es war eine so wunderbare, freie Zeit, weil die ganze Kulturszene war überschaubar und wir waren ein Teil dieser Szene. Also wir sind kreativ geworden durch unsere Unterschiedlichkeit. Und dann kam eben dieser Einbruch, dass meine Ehe auseinandergegangen ist. Meine Eltern waren sehr glücklich verheiratet. Also ich habe das einfach nicht für möglich gehalten. Aber es war eben der Beginn eines für mich sehr wichtigen Weges, weil ich wäre, glaube ich, ziemlich unsympathisch geworden auf die Dauer. In der Annahme, dass die Welt mir gehört, kann man eigentlich nur irgendwann einmal dann an einer Wand enden.
Sie haben sich ja dann auch entschieden, eine Zeit lang für Flüchtlinge zu arbeiten.
Ja, das habe ich. Nachdem eben die Theaterwissenschaft wirklich nichts war für mich, habe ich ein halbes Jahr in Dreiskirchen gearbeitet. Und da habe ich dann gemerkt, wie sehr es mich berührt, menschliche Schicksale zu begegnen und auch Menschen in ihren damals auch nur sehr kurzen Lebensstrecken, aber eben zu begleiten.
Gäb es an deiner Sehnsucht Rand, lass dir alles geschehen, Schönheit und Schrecken, man muss nur gehen. Kein Gefühl ist das Fernste, lass dich von mir nicht trennen. Nah ist das Land, das sie das Leben nennen. Dieses Gedicht von Rainer Maria Rilke könnte man als Überschrift für ihre spätere Lebenswende stellen. Ja. Das beginnt nämlich zunächst mit ziemlich harten Schreckensmomenten. Ihr Lebenspartner kam in eine existenzielle Krise, die ihn mehrfach fast das Leben gekostet hat. Ihr geliebter Bruder ist an Krebs verstorben, ihre Tochter ist in die USA ausgewandert. Dann haben sie selbst ihr gesamtes Vermögen verloren durch einen Wirtschaftsanwalt, der es an der Londoner Börse verzockte. Sie wurden herzkrank und bekamen zu allem Überfluss auch noch eine Makuladegeneration, die dazu führte, dass sie in beiden Augen schlecht sehen konnten. Das klingt insgesamt nach einem Hiobs-Szenario. Also wenn das Leben, das man sich aufgebaut hat, dann zerfällt. Wie haben Sie denn diese Lebenswunden, diesen Schrecken, den Rilke im Gedicht anspricht, erlebt? Und wodurch kam es dann existenziell und religiös zu einer Lebenswende?
Das, was ich in diesen ganzen Jahren erlebt habe, war Schritt für Schritt ein innerer Aufbau, der mir eigentlich den Sinn meines Lebens klar gemacht hat. Es war wie ein Schulungsweg. Mhm. Und was mir in der Begleitung mit Menschen so wichtig ist, habe ich ja selber erlebt, dieses bis an den Rand eben des Bewusstseins zu gehen. Und dort, wo das menschliche Bewusstsein praktisch fast nicht mehr weiter kann, dort zeigt sich für mich der Mensch in seiner ganzen Gestalt am deutlichsten und am berührendsten. Und auch an diesen Kanten des Lebens habe ich erlebt, dass Menschen immer in der Tiefe angebunden sind. Da kann ich eine Geschichte erzählen von, ich habe in der Drogenszene ein paar Jahre gearbeitet und da war ein junger Mann, der war so zerstochen schon von Heroinspritzen, dass er nur mehr die Zunge spritzen konnte und kam gerade aus einem Mord, den er begangen hat. Und ich habe mit ihm psychotherapeutisch, aber eher sozialarbeiterisch mit ihm gearbeitet. Und eines Tages hat er mich angeschaut und hat gesagt, ich habe so eine Sehnsucht nach Licht. Nach dem Licht, ja. 14 Tage später war er tot. Das heißt, der hat in der ganzen Misere, in diesem Entsetzen seines Lebens, ist er irgendwie dahinter gekommen, dass auch in seiner Tiefe ein Licht ist. Also von diesen Extremen habe ich unglaublich viel gelernt und auch Vertrauen gelernt, dass das Licht und die Liebe der Schöpfung oder Gottes, wie man es nennen will, immer präsent ist. Und dass auch ganz verschlossene, ganz verbarrikadierte Menschen davon wissen.
Sie haben 1973 Ihre erste Psychotherapieausbildung in Katatymen-Bilderleben begonnen, haben dann ab 76 mit Klienten zu arbeiten begonnen. Dann die nächste Psychotherapieausbildung war die initiatische Therapie nach Dürkheim. Dann systemische Aufstellungsarbeit bei Matthias Wager von Gebet und sind dann auch der Zen-Meditation begegnet bei Pater Enomir Lasalle und Nagaya Roshi, deren Schülerin sie bis zu deren Tod waren. Ja. Worum geht es Ihnen denn im Kern, wenn Sie Menschen durch Lebenskrisen hindurch begleiten?
Ich lasse mich auf meinen Seelengrund hinuntersinken, jedes Mal neu. Und dort auf dem Seelengrund, da ist das Licht, da ist die Liebe und da ist das sichere Bewusstsein des Heilseins. Aus diesem Bewusstsein heraus arbeite ich.
Sie sagen, die Liebe, die Sie selbst mitten im Leid erfahren haben, kommt aus dem Nichts.
Ja. Ja.
Und wenn sie uns berührt, nehmen wir Gestalt an. Ja. Was ist denn darunter zu verstehen?
Naja, da muss ich etwas über meine religiöse Einstellung sagen. Also ich bin eben über sehr, sehr lange Zeit in der Zen-Kultur. Das ist meine Heimat. Und da gibt es keine Gestalt, keine Sprache, sondern Schweigen.
Und eine bildlose Meditationsform.
Und das ist ganz wichtig eben, wenn Bilder kommen, sie auch immer wieder loszulassen. Und ich kann mir Gott nicht in einer Gestalt vorstellen. Das Grundbild von Gott ist ohne Worte und ohne Gestalt. Gott ist für mich ein Bewusstseinsraum. Und der hat keine Grenzen, in keine Richtung. Ein samtenes Dunkel, das unendliche Geborgenheit vermittelt. Und in diesem Dunkel spüre ich Gott sehr präsent. Aber eben als Atmosphäre, ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Und aus diesem Nichts, aus diesem Raum, der keine Grenzen hat und keine Gestalt hat, kommt für mich diese Liebe, auch für mich überraschend. Und ich bin dieser Liebe begegnet eigentlich, also in Zeiten, wo ich herzkrank war, habe ich sehr viel Angst erlebt. Und ich habe lange nicht gewusst, wie ich mit der Angst umgehen soll. Und dann bin ich in die Angst hineingegangen, ganz in das Zentrum der Angst. Und plötzlich hat sich die Angst aufgemacht und es war Liebe da. Und wo kam die Liebe her? Aus dem Nichts, für mich. Und jetzt bin ich ja schon lang mit dieser Liebe in Kontakt und sie ist einfach immer und überall da.
Und wenn sie uns berührt, nehmen wir Gestalt an? Was sagt
ja,
das?
Wenn wir uns mit ihr verbinden oder wenn wir sie zulassen, dann beginnen wir ja Gestalt anzunehmen, nämlich in der Tiefe. In unserer Tiefe beginnen wir Gestalt anzunehmen.
Was bedeutet Gestalt annehmen?
Das bedeutet, dem eigenen inneren Menschen Leben zu verleihen und eine Gestalt zu geben. Das heißt, auch mit dem eigenen Inneren in Kontakt zu kommen, weil dort ist ja nicht das Nichts, sondern dort bin ich, aber ich angeschlossen an das Nichts, genährt vom Nichts. Und das ist nicht nihilistisch. Ich möchte nur nicht Gott einen Namen geben müssen. Und da gibt es eben dieses wunderbare Zitat von Bonhoeffer, einen Gott, den es gibt, den gibt es nicht. Das ist wirklich mein Sinnspruch. So erlebe ich es auch. In dem Moment, wo man beginnt, ihn zu beschreiben, ist er weg. Das ist er nicht.
In der Logos-Reihe Was glauben Sie? Hören Sie Johannes Kaup im Gespräch mit der Psychotherapeutin Christel Lieben.
Sie sagen, man kann der Liebe eigentlich nur in der Gestaltwerdung begegnen, weil in der reinen Form wäre sie für uns nicht fassbar. In Ihrer Lebensgeschichte ist Ihnen zunächst eine Liebe frei von Mitgefühl begegnet.
Ja.
Das irritiert. Also, was verstehen Sie darunter?
Also die Liebe frei von Mitgefühl ist für mich eine Kristallisationsform dieser Liebe aus dem Nichts. Also wenn sie in unser Bewusstsein tritt, nimmt auch diese Liebe Gestalt an natürlich. Und die Liebe frei von Mitgefühl habe ich für mich entwickelt, weil ich gemerkt habe, ich muss mich schützen, also mental und emotional nicht, aber energetisch schützen vor den Geschichten meiner Klienten. Und es ist mir dann durch Träume eigentlich auch bewusst geworden, dass es eine Liebe gibt, die kein Mitgefühl kennt, also nicht den anderen im Mangel sieht, sondern in der Fülle. Die Voraussetzung für diese Sichtweise ist allerdings, dass wir uns alle angeschlossen an eine gemeinsame Quelle erleben. Und aus dieser Quelle heraus sind wir alle in der Fülle, und zwar immer. Auch wenn wir in den schrecklichsten Lebenssituationen sind, auch wenn wir gerade scheitern, wir scheitern in der Fülle. Und wenn ich jetzt mit jemandem spreche und mit jemandem arbeite und ich sehe den anderen nicht in seinem Mangel, in seinem oh je, so arm und ich muss ihm jetzt helfen, dann entsteht ja eine Hierarchie. Aber wenn wir beide in der Fülle sind, nur an unterschiedlichen Stellen unseres Lebens, dann teilen wir diese Fülle. Und durch dieses Teilen kommt der andere, mein Gegenüber, an seine Ressourcen. Das heißt nicht, dass ich den Menschen allein lasse in seinem Weg. Ich bin an der Seite, aber ich bin voll Respekt für die innere Dynamik und die Kreativität jedes Menschen in jeder Lebenssituation. Und ich merke auch, wenn ich Fragen in die Richtung stelle, wenn ich arbeite, dann beginnt plötzlich dieser Mensch sich zu verändern. Auch zu lächeln, in der ärgsten Situation zu lächeln. weil dieser Mensch dann eine Ahnung von der eigenen Fülle bekommt. Und aus der heraus kann er kreativ gehen. Mit mir an seiner Seite, natürlich.
Frei von Mitgefühl ist insofern auch interessant, weil das natürlich wiederum die Frage stellt, im Buddhismus, den Sie auch kennengelernt haben, ja, steht ja das Mitgefühl ganz zentral im Übungsweg. Da geht es ja darum, Mitgefühl
ich
zu
weiß.
Entwickeln.
Aber es ist ein nicht anhaftendes Mitgefühl und unseres haftet aber an, weil wir verstricken uns mit unserem Mitgefühl. Und ich sage nicht, dass das Mitgefühl schlecht ist. Es ist ganz wichtig und ganz kostbar, aber die Liebe frei von Mitgefühl steht daneben. Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt und sehr verzweifelt ist, dann werde ich zuerst natürlich Mitgefühl äußern, aber nicht lang. Dann stelle ich in mir um und dann merke ich auch, dass im anderen sich neue Türen öffnen durch meine innere andere Haltung.
Sie bringen diese Haltung der Liebe frei von Mitgefühl interessanterweise ins Gespräch mit der christlichen Theologie von Kreuz und Auferstehung. Wie hängt denn das zusammen?
Ja, weil mir an der christlichen, oder sagen wir so, an der Amtskirche, mir geht diese Verherrlichung des Leidens entsetzlich auf die Nerven. Es ist nicht die Realität, es ist nur ein Teil der Realität. Und es ist so ausweglos, weil was die Kirche macht, ist, dass sie das Kreuz verherrlicht, an dem der blutende Jesus hängt, aber die Auferstehung, das Licht am Kreuz ist sehr selten benannt und sehr selten zu sehen. Wenn ich jetzt den Weg von Jesus mir anschaue, frei von Mitgefühl, sondern in tiefem Respekt vor diesem Weg, den er gewählt hat, dann tut er mir nicht mehr leid am Kreuz, dann ist das eine klare Zwischenstation, die notwendig ist, auch von der Symbolik her notwendig ist, damit er in die Befreiung kommt. Und für mich ist das Kreuz Raum und Zeit, kann man sagen, nicht? Raum und Zeit kreuzen sich da in dem Symbol des Kreuzes. Und Raum und Zeit ist die Materie, ist unser Leben hier. Und wenn er sich ans Kreuz annageln lässt, dann ist das für mich das Symbol, ich nehme mein Leben an und zwar zur Gänze. Und genau das bringt die Befreiung. Also er zeigt den Weg in die Befreiung und nicht ins Leid. Und das ist mir ganz wichtig.
Die nächste Gestaltwerdung nennen Sie die Liebe, die uns wollte.
Ja.
Das ist eine Erfahrung, die, wie mir scheint, also vielen Menschen in ihrem Leben verborgen bleibt. Wie haben Sie das erfahren und in Ihre Arbeit integriert?
Also im Zuge dieser ganzen Jahre, die nicht leicht waren, war ich immer mehr von Liebe umgeben. Und irgendwann einmal war es mir klar, für mich besteht das Universum aus Liebe. Und wo Liebe ist, ist Freude. Das heißt, wir sind aus Freude und Liebe entstanden. Und das ist unser Heilsein, allerdings als Potentialität. Weil mit diesen ganzen Ausgangspositionen können wir ordentlich Scheiße bauen, um es ehrlich zu sagen, und scheitern und Mist machen und unglücklich werden. Und trotzdem erinnern wir diesen Entwurf, diese Idee von uns, die ja auch Platon anspricht und Aristoteles auch. Diese beiden Herren haben mir dann irgendwie das Selbstbewusstsein gegeben, das weiter zu verfolgen. Und dann habe ich begonnen, diese anfängliche Gestalt, ja, woher kommt sie? Ja, eben aus der Liebe. Und dann habe ich wie eine Kulisse hinter sie gestellt. Eben die Liebe, die freudvolle Liebe, aus der wir alle entstanden sind. Und das ist da für mich selbst auch, obwohl ich aus einer glücklichen Familie komme, eine unglaublich starke Ressource geworden. Auch eine Ressource, die erstaunlicherweise den Menschen sofort einleuchtet.
Man kann es natürlich auch bezweifeln, ob so leicht den Menschen eingeht in ihr Hirn und Herz, weil es gibt ja sehr viel Dunkles, es gibt Schatten, es gibt Böses.
Ja.
Wodurch entsteht das Ihrer Erfahrung nach? Es handelt sich ja da um menschliche Erfahrungen, die viel Leid erzeugen, von dem wir einerseits selbst betroffen sind und das wir wiederum an andere oder viele wiederum an andere weitergeben. Damit sind Sie ja ständig als Psychotherapeutin konfrontiert.
Ja klar, also das Dunkle, die Verzerrung des Heilseins beginnt für mich in meinem Weltbild. Ich muss das wirklich immer wieder sagen, nichts von dem, was ich sage, ist allgemeingültig, es ist nur meins. Im Moment der Zeugung, wo praktisch über Samen und Eizelle die Geschichte der Eltern hereinkommt. Und zwar nicht nur ihre persönliche Geschichte über Generationen, sondern auch die kollektive Geschichte. Also die Kinder, die, was weiß ich, in den 60er Jahren gezeugt wurden, die haben den Zweiten Weltkrieg in ihren Genen drinnen. Also alles das, was im Familienbewusstsein gespeichert ist, mit dem kommen wir in Kontakt in dem Moment, wo wir gezeugt werden. Und dann beginnt ja unser Bewusstsein, versucht damit zurechtzukommen, mit diesem Ansturm von anderen Informationen. Und dann beginnt auch unsere Veränderung natürlich. Ne?
Aber nochmal zurück zur Frage, also wie sehen Sie das Böse? Woher kommt das?
Es kommt schon auch aus unserer Potenzialität zum Negativen. Und ich glaube ganz tief, dass es keine bösen Menschen gibt, sondern nur böse Taten. Dass Menschen durch ihr Schicksal, durch ihr Leid zu diesen Taten kommen und vielleicht aus irgendwelchen Gründen ihr Herz völlig stilllegen mussten, nichts mehr spüren, dadurch auch sehr relativ locker ihre Morde begehen, wenn sie so wollen. Aber es sind keine schlechten Menschen, es sind nur schlechte Taten.
Was ist in denen kaputt gegangen?
Das Wissen darum, geliebt zu sein und dass sie aus der Liebe entstanden sind, das geht verloren. Und die einzige Lösung für mich ist, auch aus der Erfahrung meiner Arbeit, nur dann, wenn sich diese Menschen selbst verzeihen können, nur dann können sie zur Liebe gehen oder die Liebe spüren. Nur dann. Die Verzeihung der anderen, das ist ein Trostpflaster. Man muss sich selber verzeihen.
Sie sind aus der katholischen Kirche ausgetreten, verstehen sich aber auch andererseits nicht als klassische Buddhistin, obwohl Sie viel Meditationserfahrung auf dem Gebiet gemacht haben. Ja. In Ihren Texten setzen Sie sich auffallend viel mit der Bibel auseinander und mit der christlichen Spiritualitätstradition. Ja. Und auch in Ihrer Arbeit scheint es so, als würden die Grenzen zwischen Psychotherapie und Religion verschwimmen oder die Themen ineinander übergehen. Ja. Wie würden Sie sich denn selbst religiös verorten?
Es war so, ich bin ausgetreten aus der katholischen Kirche und habe ein paar Jahre an nichts geglaubt. Ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht eine Sekunde während meines ganzen Lebens nicht in Gott geborgen gefühlt. Das heißt, auch in der Zeit, wo ich nicht geglaubt habe, war ich in Gott geborgen. Also in dem Nichts geborgen. Es ist völlig unlogisch, aber es war so. Und in der Zen-Meditation habe ich ganz allmählich Zusammenhänge des Christentums anerkennen können und zu verstehen begonnen, aber von einer ganz anderen Seite. Und jetzt bin ich mit einer Reihe von Theologen befreundet, weil sie sind Menschen, mit denen man sehr viel lebensphilosophisch reden kann. Das machen die gern und ich auch. Durch sie lerne ich dann aber auch wieder Zitate, die mir wichtig sind, die ich auch im Buch zitiere.
Was ist Ihnen denn zum Beispiel wichtig?
Also ich habe dich in meine Hand geschrieben. Du gehst nicht verloren, du bist nicht verloren. Also aus Jesajas ist das, ich kann es nicht wortwörtlich zitieren, aber selbst wenn deine Mutter dich nicht annimmt, du bist in meine Hand geschrieben. Das ist genau das, die Liebe, die mich wollte oder uns wollte und immer noch will. Und das ist so wichtig. Wir sind in Gottes Hand geschrieben oder das, was wir Gott nennen. Das heißt, wir sind dort, egal wie wir sind, was wir gerade tun, wir sind dort aufgehoben. Das ist ganz wichtig. Die Liebe liebt ganz gleichgültig, wie wir uns benehmen.
Woran halten Sie sich denn selbst? Was ist für Sie so ein unverbrüchlicher Boden, auf den Sie trotz aller Krisen immer wieder zurückkommen können? Ein Boden, der Ihnen echte Hoffnung für Ihr Leben gibt.
Das ist die Liebe, die aus dem Nichts kommt. Wir sitzen jetzt hier im Studio, aber wir sitzen mitten in dieser Liebe. Und das ist für mich so eine Wirklichkeit geworden, in der lebe ich. Ja.
Ich möchte mit einem Zitat schließen, das gut zu Ihrem Lebensweg passt. Ludwig Wittgenstein schrieb einmal, das Unaussprechbare gibt vielleicht den Hintergrund, auf dem das, was ich aussprechen konnte, Bedeutung bekommt.
Genau das.
Ja. Christel Lieben, ich danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
In der Logos-Reihe »Was glauben Sie?« hörten Sie Johannes Kaup im Gespräch mit der Psychotherapeutin Christel Lieben. Die Liebe kommt aus dem Nichts. Wenn sie uns berührt, nehmen wir Gestalt an. Dieses Buch von Christel Lieben, das sie in Zusammenarbeit mit Gerald Schmickel verfasst hat, ist 2014 im Scorpio Verlag Berlin erschienen. Wer ist schon ohne Fehl und Tadel? So heißt die kommende Ausgabe von Logos, die sich mit Perfektionismus, Leistungsdenken und Religion auseinandersetzt. Und jetzt, im Anschluss, hören Sie die Oper La Mère Coupable von Darius Milhaud.